Das ist so Island-Feeling, wenn man so ganz nah bei den Gletschern ist, wenn dann heiße Quellen oft in der Nähe sind.
Um Isländer zu treffen, um die isländische Sprache zu hören, am besten ist einfach ins heiße Becken zu gehen.
Da merkt man, Island ist ja nicht nur eine Reise, sondern mehrere wert.
Nicht unten vom Strand, sondern wirklich auf diese Vogelklippen hinaufgehen. Also zu Fuß kommt man zu den schönsten Plätzen, wie immer.
Island hautnah. Europa ganz oben im Norden mit Andreas. Hier treffen wirklich Feuer und Eis aufeinander. Es gibt aktive Vulkane und gleich daneben mächtige Gletscher und eine einzigartige Landschaft, die man wirklich so auf diese Art und Weise wohl kaum jemals anders auf der Welt findet. Die Kulturen der Menschen sind natürlich sehr, sehr geprägt davon und auch weltweit Wandern ist irgendwie dort entstanden, weil ich habe meine ersten Sporen, meine ersten Erfahrungen als Reiseleiter dort machen dürfen. Aber zuerst, bevor wir da in Medias Res einsteigen, möchte ich unseren Gast vorstellen, den Andreas. Herzlich willkommen. Hallo.
Ja, ich bin der Andreas und ich bin seit 11 Jahren mittlerweile jeden Sommer gerne in Island unterwegs mit weltweit Wandern.
Ja, wir haben ja schon gesagt, wir sind ja jetzt gerade lustigerweise auch wandernd unterwegs. Wir sind gerade auf Sizilien unterwegs, waren mit einer weltweit Wanderngruppe unterwegs, waren jetzt gerade 3 Tage gemeinsam wandern und uns verbindet eine lange Freundschaft, aber uns verbindet auch die Liebe zu Island, oder?
Ja, wie wir heute gerade zufällig erfahren haben, wir haben beide den Weitwanderweg gemacht.
Ja, haben wir
in
schon
Island. Gemeinsame Erfahrungen dort.
Ja. Ja, also es hat uns beide sehr geprägt, zieht uns immer wieder an. Die mittlerweile fast ein bisschen mehr als mich. Du bist jedes Jahr auf Island und kannst da ganz viel erzählen. Aber erzähl doch mal ein bisschen über dich. Du warst ja schon bei anderen Podcast-Folgen da zu Gast, aber manche kennen die vielleicht noch nicht. Hallo, also noch einmal bitte.
Ja, wir sind ja gerade in Sizilien, also ich mache auch in Sizilien Wanderreisen für weltweit Wandern und ja, im Sommer ist es halt einfach doch nicht so heiß in Island und dort bin ich dann am liebsten.
Ja, du bist immer dort, wo es angenehm ist, im Winter im Süden, in der Mitte dann in Polen, wo du zu Hause bist, oder?
Ich sage immer zwischen 15 und 20 Grad zum Wandern, das ist das Richtige. Und wenn es einmal nur 12 sind in Island, ist es auch perfekt. Also ein Hitzeflüchtling, kann man sagen, im Hochsommer, im hohen Norden, mit angenehmen Wandertemperaturen sehr oft eigentlich.
Ja, auch meine Wanderkarriere, meine Reiseleiterkarriere hat begonnen in Island. Ich war damals ja mit meinen Vorträgen, mit Multimedia-Shows unterwegs in ganz Österreich, auch ein bisschen in Deutschland und habe dann quasi einen Island-Vortrag gemacht. Davor war ich mit dem Fahrrad am Monat mit einem Freund, mit dem Gerhard. Wir waren damals 25, das war Ende der 80er Jahre, so 89 waren wir mit dem Fahrrad. Es waren über 2000 Kilometer in Island unterwegs, haben gezeltet, sind durchs Hochland gefahren. Eine total abenteuerliche Reise, von der ich heute noch zehre und im Kopf habe. Und das hat mich dann so ein bisschen dazu befähigt, mit meinen Vorträgen bin ich bekannt worden, für einen österreichischen Reiseveranstalter auch Islandgruppen zu leiten. Wie kommst denn du nach Island?
Ich bin nach Island gekommen mit einem polnischen Reiseveranstalter und bin dort schnell irgendwie zu Hause gewesen. Ich bin draufgekommen im Hochland, im isländischen Hochland und an der Südküste, wo ich am meisten unterwegs bin, sind mehr als die Hälfte unserer Gastgeber polnischer Herkunft, die seit mittlerweile 10 oder 20 Jahren oft dort wohnen, Unterkünfte betreiben. Und durch sie habe ich begonnen, Wanderreisen direkt dort im isländischen Hochland und an der isländischen Südküste zu organisieren und zu leiten auch als Wanderguide.
Das ist ja ganz spannend. Eben, du wohnst ja in Polen, haben wir schon gesagt. Island hat ja nur weniger als 400.000 BewohnerInnen und ist aber viel größer als Österreich und die meisten davon leben dann dazu in und um Reykjavik, um die Hauptstadt. Das heißt, Island ist menschenleer.
Richtig, und, ja, man muss dazu sagen, von den 400.000 Isländern, 20.000 fast davon sind polnischer Abstammung und die sind vor allem die weggehen von Reykjavik, die für die Sommersaison zum Beispiel auf einer Hochlandshütte sind oder an der Südküste.
Also man ist ganz stark angewiesen, wie ich schon gesagt, es gibt eigentlich, die Busfahrer sind häufig Isländer, weil die haben ja dann im Winter, können sie mit Schulbussen fahren, im Sommer mit den Touris, aber als Reiseleiter trifft man kaum Isländer, weil die Saison auch so kurz ist, oder? Es sind 6 Wochen, wo man ins Hochland kann, vielleicht ein bisschen davor und danach natürlich in der Ringstraße. Über dies werden wir ein bisschen reden, aber wie gesagt, das ist sehr saisonal und deswegen gibt es eben Besonderheit auch bei Weltweit Wandern. Es gibt keinen Local Guide. Du bist wahrscheinlich sehr, sehr local, weil du seit vielen, vielen Jahren da jedes Jahr dort unterwegs bist. Isländer findet man kaum als Reiseleiter.
Dafür unser Haldor, der Busfahrer, mit dem bin ich seit mittlerweile fast 10 Jahren unterwegs im isländischen Hochland mit seinem bewährten und einzigen Hochlandbus. Fuhrten wir circa 50 Flüsse, oft reißende Gletscherflüsse, also kontrollierbare Abenteuer, die gibt es immer noch in Island.
Da braucht man einen guten Fahrer, oder?
Natürlich, und da sind wir froh, dass man den Haldor, der Isländer ist, mit uns ist.
Ja, die müssen wirklich viel leisten. Ich kann mir auch, ich habe auch so einen Lieblingsbusfahrer gehabt, wie der unterwegs war in Island, den Jonny. An dem habe ich so ein bisschen auch gemerkt, die Mentalität der Isländer, die sind schon ein bisschen spröde, oder? Also sie sind schon... können sehr schweigsam sein, oder? Hast du das auch so erlebt?
Oft ja, aber es gibt Tage, da ist es ganz anders. Zum Beispiel, wenn der Haldor draufkommt, ich möchte gerne die isländische Aussprache lernen, die gar nicht so einfach ist. Und dann den ganzen Tag jetzt nur um einen Ortsnamen ein bisschen richtig sage, also 100 Mal aufgesagt. Das ist dann ganz lustig für unsere Gäste auch.
Ja, ich habe auch gemerkt, beim Jonny, das war so, also wie wir neu waren, ich habe ihn kennengelernt, voll lieber Typ, alternativ anzogen, hat immer Blues gespielt, der war in Island in den 90er Jahren, wie wir unterwegs waren, sehr in, aber die ersten 3 Tage bei jeder Frage, yes, no. Und das war die gesamte Gesprächsdauer mit ihm. Dann haben wir einen Rasttag gehabt und er hat ein bisschen was getrunken und dann sind wir beste Freunde geworden. Er hat, also der Alkohol löst schon, obwohl es sehr teuer ist und schwer erhältlich, aber die Isländer trinken dann schon ganz gern und dann öffnen sie sich, habe ich halt zumindest beim Jonny gemerkt.
Ja, mein Haldor fragt immer, das ist auch so ein Tipp, kein Geheimtipp, am Flughafen beim Landen gibt es den Duty-Free-Shop, dort kaufen die Isländer den Alkohol. Und deshalb fliegen sie oft zum Beispiel jeden Winter einmal sehr oft nach Teneriffa. Oft geht es darum, um zurückzukommen und um einkaufen zu gehen für das ganze Jahr. Und das ist dann leider schon sehr oft im ersten Monat schon verbraucht, dieser Jahresvorrat. Und der Haldor fragt mich auch immer, nimm ein bisschen was mit, ein bisschen ein Bier oder den Brennivin, das ist dieser Anis, Wodka, Anis-Schnaps, den sie dort machen und gerne haben. Aber mein Haldor sagt nicht yes and no, wenn er keinen Brennivin hat, dann ist es immer ja und nein. Er spricht eigentlich isländisch. Nur Isländisch, genau.
Ja, und du kannst es auch ein bisschen, zumindest ein paar Wörter.
Wir können uns verständigen, ja, wir haben eine gemeinsame Sprache gefunden. Aber da war eine ganz lustige Anekdote, das erste Jahr mit dem Haldor und er spricht wirklich nur sehr wenige Wörter Englisch und an der Südküste bei unseren Gastgebern, die aus Polen stammen, die Speisekarte ist nur auf Englisch, weil die Touristen alle aus der ganzen Welt sind. Es gibt ja nur sehr wenige Isländer. Und unser Haldor, unser Busfahrer, der Einheimische, hat die Speisekarten nicht verstanden. Wir haben die Kellnerin, hat ihm das so übersetzt. Mäh, war das Lamperl? Der Lammbraten, der ist ja gut ist. Und der Haldor hat dann so bestellt. Mäh, und dann hat er das bekommen.
Ja.
Im eigenen Land.
Ist eigentlich schon was Besonderes, nicht? Weil im Island haben wir ja schon gesagt, so dünn besiedelt ist, dass im Sommer die ganze touristische Infrastruktur eigentlich nur für und auch ein bisschen von Ausländern da für wenige Wochen eigentlich nur funktioniert im Hochland. Gell?
Richtig, es sind weniger als 4 Einwohner pro Quadratkilometer.
Ja, sehr dünn besiedelt. Wir haben schon gesagt, weniger als 400.000 Einwohner. Island, haben wir ja schon gesagt, ist mit 103.000 Quadratkilometer um einiges, um ein Viertel größer als Österreich und ist ein Viertel der Größe von Deutschland. Und wie gesagt, die meisten EinwohnerInnen wohnen ja im Süden um die Hauptstadt Reykjavik herum, also ein menschenleeres, weites, großes Land zum Erkunden.
Aber das, Christian, muss ich dir gleich unterbrechen, das macht ja den Reiz aus, ganz alleine in der Landschaft zu sein.
Ja,
einmal haben wir einen Polarfuchs gesehen und sonst keinen Menschen beim Busfahren, beim Furten von dieser Stadt. Das ist schon wunderbar.
Nein, ich glaube, deswegen fährt man ja hin, weil so menschenleer und so diese Naturgewalten. Aber du musst ein bisschen einordnen. Island ist ja die zweitgrößte europäische Insel nach Großbritannien. Ist ganz, ganz oben im Norden. Also es ist ein sehr kühles Wetter. Island ist ungefähr 500 Kilometer lang und nur 300 Kilometer breit. und wie gesagt, bietet eben eine großartige Landschaft. Es gibt die Ringstraße, die einmal rundherum fährt, die ist ungefähr, hilf mir ein bisschen, haben wir nachgeschaut, 1300 Kilometer lang.
Richtig, genau. Und was ich immer als große Empfehlung auch gerne mitgeben möchte, wenn man nur eine Woche in Island ist oder auch wenn es zwei sind, die ganze Ringstraße sich vornehmen, diese zweitgrößte europäische Insel zu umrunden, das ist was für die, die sehr gerne im Auto sitzen, die ganzen 10 Tage zum Beispiel, sage ich mal. Zum Wandern kommt man dann jetzt nicht viel. Also das ist, was ich, nachdem ich 12 oder 13 Mal auf Island war, noch nie gemacht habe. Ich habe einfach nie die 3 oder 4 Wochen gehabt zwischen den Wandergruppen, um diese Unternehmung zu machen. Also das ist, die meisten, die ich antreffe, die sind dann richtig so gehetzt von einer Unterkunft zur nächsten, die man alle oft ein Jahr vorher vorreservieren muss. Das ist nicht immer ein Vergnügen.
Ja, noch dazu muss man sagen, dass Island ja schon so in den letzten 1-2 Jahrzehnten sehr beliebt geworden ist. Also es sind so vor allem im Süden beim goldenen Wasserfall, beim Gudelfoss, bei diesen Geysir gibt's dann schon ordentlich Menschenmassen. Das ist natürlich schön und wir fahren dort sicher auch hin. Aber es gibt natürlich auch Gegenden, die viel, viel einsamer sind und da muss man ein bisschen weg von der Hauptstraße, oder?
Du sagst es, Christian, ich bin gerne dort auch mit meinen Gästen, denn Geysir gibt es einfach nur einmal.
Ja.
Der hat den Namen gegeben für alle Geysire in der Welt. Der Gürtelfoss ist wunderschön, der heißt nicht nur so, aber nach dem ersten Tag bei diesen Highlights sind wir alle eigentlich froh, auch meine Gäste, auf die Highlands. Wir fahren dann wirklich einkaufen für die nächsten 3 Tage im großen Supermarkt, um selber zu kochen in der Hochlandhütte und dann sind wir auf einer Hütte, wo nur wir sind, 2 oder 3 Tage und mit dem Bewusstsein, das nächste Hotel ist 50 oder auch 70 Kilometer von uns entfernt und wir sind immer noch am luxuriösesten Platz der Highlands. Man schläft entweder am Zeltplatz oder man ist in der großen Wand des, in der großen Hütte des isländischen Wanderverbandes oder eben auf dieser privaten kleinen Hütte, wo wir sind, eine Hütte nur für unsere kleine Gruppe.
Und das muss man lang vorreservieren, weil das ist wahrscheinlich sehr beliebt, oder?
Natürlich auch. Es gibt, ja, es gibt nicht viele.
Ja, ich glaube, das ist so Island-Feeling, wenn man so ganz nah bei den Gletschern ist, wenn dann heiße Quellen oft in der Nähe sind. Gibt es so da welche?
Natürlich, also Landmannalauga ist das, wo ich am liebsten bin, wo wir jedes Jahr sind.
Ja.
Und dort gibt es nach beiden Wanderungen, kann man dann zum Abschluss in den heißen Fluss gehen. Also da trifft sich ein kühler Fluss mit dem heißen Fluss und jeder kann sich selber sein Badeplatz mit der idealen Temperatur aussuchen, wie ein Thermostat irgendwie. Je näher beim heißen Fluss, desto wärmer und je näher beim kalten Zufluss, desto kühler ist es.
Ja, ich kann mich auch erinnern, es ist ja die nächste Besonderheit in Island, es ist ja im Juli bis in den August rein so hell in der Nacht. Das heißt, man sitzt dann bis Mitternacht, wenn es hell ist, in den heißen Quellen, war ja als Reiseleiter die Gruppen, ist verköstigt, alle sind zufrieden, manche sind schon schlafen gegangen und dann sitzt man ewig in diesen heißen Quellen und quatscht und hat Gaude und es ist so richtig das Bad der Landmänner, oder? Heißt es ja irgendwie so,
Landmannerlöger.
Also eine natürliche heiße Quelle, die schon seit Jahrhunderten auch in Island beliebt ist. Und die Gegend herum ist ja so spannend, oder?
Die farbigen Berge zum Beispiel.
Genau. Boah. Wie heißt das Gestein?
Riolitgestein.
Riolit ist so ein vulkanisches Gestein, das ist so orange und gelb und braun und grün. Also alle Farben. Und wenn die Sonne dann rauskommt, dann ist das so ein richtiger Farbflash, dort zu wandern, oder?
Ja, genau. Island ist ja zu 100% vulkanisches Gestein, eine durch Vulkane entstandene Insel. Die größte Vulkaninsel der Welt übrigens. Der Großteil ist Basalt, aber gewisse geologische Fenster wie dort sind Rhyolithgestein und das ist sehr viel mineralhaltiger. Eisenoxid ist rot, auch der Schwefel gibt seine Farbe, es gibt einen grünen Berg, es gibt einen blauen Berg. Wir sind immer unterwegs am blauen Berg und dann am Schwefelberg und dann geht es in die heiße Quelle.
Und überall unterwegs dampft es auch raus, kann ich mich erinnern. Ja.
Auch unterwegs. Das gehört dazu, das ist fast täglich in Island.
Ja, wir sind ja fast jetzt chronologisch unterwegs gewesen, weil wir haben geredet von Reykjavik, dort kommt man an, also in der Nähe ist der Flughafen, dort ganz in der Nähe und deswegen auch so gut besucht ist eben Geysir und Gudelfoss, der goldene Wasserfall und dieser eruptierende Dampfvulkan, diese Dampfquelle. Und dann geht es eben rein über
die... Gönnigwehr, die größte Dampfquelle Islands, die ist sehr aktiv in letzter Zeit. Mhm. Wie die ganze Reykjanes-Halbinsel, das ist die Halbinsel zwischen, also dort, wo der Flughafen ist, zwischen Reykjavik und Flughafen von Reykjavik, Keflavik, die Dampfquelle. Und genau eigentlich am Weg vom Flughafen in die Stadt Reykjavik gibt es ja einen neuen Vulkan, also dieses Gebiet ist...
Ist berühmt in den letzten Jahren.
Seit 2021, die aktivste Region. Alle paar Monate kommt es zu Spalteneruptionen dort. Und das ist natürlich eine neue große Touristenattraktion.
Dort gibt es ja auch, wie heißen die, die Blue?
Die Blaue Lagune ist dort.
Ein riesiger Dampfsee, wo man quasi so zwischen dem Vulkan dann drinnen in so einem heißen Wasser. Ja, die Preise sind schon ordentlich in die Höhe geklettert dort, weil das wirklich eine tolle Attraktion in der Nähe von Reykjavik ist.
Mit den Isländern gehen wir eigentlich auf andere Plätze.
Aha, wo?
Aber mit unseren Gästen auch. Zum Beispiel das Stadtthermalbad von Reykjavik. Mhm. Mit nur einem Bruchteil, weniger als 10% vom Eintrittspreis. Ja. Aber es gibt oft mehr einfach. Man trifft die Einheimischen. Das ist für uns schon wichtig. Mhm. Also das ist für mich immer wichtig, auch Isländer zu treffen. Und wo, wenn nicht in Reykjavik?
Und das heiße Baden, das ist ja quasi Kulturgut, nicht? Weil es ist ja, die Gehsteige werden beheizt in Reykjavik, damit der Schnee schneller wegtaut. Die Gewächshäuser werden mit heißem Wasser. Es gibt Tomaten, die mit Thermalenergie gezogen werden, Salat, die Heizung von den Häusern, es gibt Dampfkraftwerke und eben das öffentliche Bad fast in jedem Ort, oder? Gibt es irgendwas?
In jedem kleinen Dorf. Mhm. Aber das Bad ist wirklich Kulturgut. Um Isländer zu treffen, um die isländische Sprache zu hören, am besten ist einfach ins heiße Becken zu gehen. Die Isländer gehen weniger oft ein Bier trinken ins Pub, weil es einfach vielleicht, weil es viel kostet oder weil das Klima so ist.
Ui, das Bier ist echt teuer.
Man geht lieber, weil es viel billiger ist, in das städtische Thermalbad und sitzt dort im heißen Becken und diskutiert über die Welt und den Leuten zuhören. Ein paar Wörter versteht man, das meiste nicht, als deutscher Muttersprachler. Das Geschriebene kann man oft eher verstehen, das Gesprochene hört sich sehr, sehr exotisch an. Und eigentlich ist das Isländische die Sprache unserer Vorfahren, könnte man sagen, zumindest die in Norwegen lebt, im heutigen die Sprache der alten Wikinger, so wie die Wikinger vor 1000 Jahren gesprochen haben. Und das hat sich dort in der Isolation im Nordatlantik auf dieser dünn besiedelten Insel erhalten bis heute. Die gibt es noch, die Sprache der Wikinger von früher.
Das ist ja ganz spannend. Es gibt ja dieses Island-Epos, hilf mir, wie heißt das?
Edda.
Die Edda, die heute noch von den Isländern eigentlich gut verstanden wird. Also das ist sozusagen eine wirklich alte Kultur, die Sprache noch so lang bis heute relativ sauber und rein erhalten hat.
Nach diesen vielen Jahrhunderten kaum Veränderungen. Und es gibt sogar die Kommission der Sprachreinheit, irgendwie so heißt, man will keine Fremdwörter haben, weil es ja doch nur circa 300.000 isländisch sprechende Menschen gibt.
Ja, ja, und da wird dann Computer und Maus und Telefon alles und Handy alles auf Isländisch irgendwie übersetzt. Das habe ich ja schon mitgekriegt.
Ganz schwierig sind also Wörter wie Busbahnhof. Das ist eine riesenlange Wortwurst. Das ist irgendwie so wie rechteckige Kastel mit Räder, wo man einsteigen und aussteigen kann. Dann hat man so ein Wort, weil Bus hat es nicht gegeben vor 1000 Jahren, das Wort. Okay. Bahnhof auch nicht.
Kommission zur Reinerhaltung der Sprache. Wäre bei uns auch vielleicht cool. Cool. Natürlich nicht ein saubereres Wort.
Das wird es im Isländischen nicht geben,
natürlich. Genau, das wird dann so.
Gibt schon, aber ganz wenige.
Es gibt ja dann so viele Wörter für Schnee, glaube ich, dort oben im Norden, oder? Weil es so viele Arten von Schnee und Dampf und Regen gibt.
Ja, auch für die Dampfquellen. Mhm. Ganz schwer zum Übersetzen. Es gibt die Springquellen, das ist dann ein Geysir. Mhm. Es gibt die nur rauchen. Es gibt die pluppern auch. Es gibt die man verwendet, um baden zu können. Mhm. Es gibt diese Natursaunen, wo man nur ein Holz drüber machen muss über die Quelle und man hat den Wasserdampf. Mhm. Und das hat alles seinen eigenen Namen.
Namen, ja. Und alles das kann man erleben und sehen und wir sind noch immer eigentlich noch gar nicht so weit in Island herumgekommen jetzt bei unseren Erzählungen, weil sowohl Reykjavik als auch Landmannalaugar ist alles so im südlichen Teil der Insel, wo man schon so viel erleben kann. Wir beide sind ja den Weitwanderweg gegangen, der von der Südküste, von diesem herrlichen Wasserfall, dem Waldfall, dem Skogafoss, dann einige Tage rauf nach Landmannalaugar in dieses Bad der Landmänner hinaufgeht und dann weiter in die Þórsmörk. Also ein wunderschönes Gebiet, ein Weitwanderweg, wo man so von Hütte zu Hütte wandern kann und dass man auch quasi teilweise die Orte mit dem Bus dann, die Endorte erreichen kann und wo man auch von dort aus wunderschön auf diesem Weg Tageswanderungen machen kann.
Busticket um 85 Euro zum Beispiel für 100 Kilometer von Reykjavik weg.
Ja, weil es so lang dauert und so wild ist, oder?
Genau, auf unasphaltierten Straßen, ohne Brücken, fahren da große Busse, Allradbusse, hochgesetzte. Das kostet natürlich was, aber das ist das Geld wert. Dann ist man wirklich in den Highlands und kann dann auf dem Weitwanderweg zurückgehen zur Küste.
Ja, und dann haben wir schon erzählt, gibt es eben diese Ringstraße, die einmal herumführt, wo dann doch viele Touristen halt, weil es eine durchgehend asphaltierte Straße ist, eher sich dorthin beschränken. Aber was eben einfach schade ist, weil von der Ringstraße aus ins Land hinein, ins Hochland, ist natürlich erst das wahre spannende Island. Was gibt's denn da noch so zu sehen?
Ja, man muss natürlich zuerst gleich dazu sagen, also keine Asphaltstraßen. Viele Straßen öffnen erst in der ersten oder auch in der zweiten Juliwoche. Vorher ist der Frühlingsmatsch, da darf man die Straßen nicht zerstören. Wenn man da fahren würde, werden sie kaputt, diese Schotterstraßen im Hochland.
Also keine asphaltierten Straßen außer der Ringstraße.
Außer der Ringstraße und den Orten an der Ringstraße, den kleinen, den wenigen Seitenstraßen von der Ring. Wer ins Hochland will, und das sind immerhin je nach Definition 70% der Landesfläche Islands, wenn man es definiert, alles was über 200 Meter Seehöhe ist, sind es 70%. Und in diesem Gebiet gibt es praktisch keine Asphaltstraßen. Also wer in dieses Gebiet, in dieses Herzen der Insel will, man hat es glaube ich eh schon gehört, wo ich am liebsten unterwegs bin auch, dann braucht man ein allradgängiges Fahrzeug, das sehr hoch gesetzt ist.
Und einen guten Fahrer.
Natürlich auch, was wir ja immer natürlich haben.
Ja, wie schaut es denn da aus, wenn man dann so weiter ins Hochland reingeht? Da sieht man, also ich kann es ja, bin ja nicht nur Interviewer, ich war ja selber als Reiseleiter unterwegs. Also möchte selbst ein bisschen beschreiben, wir waren mit dem Fahrrad unterwegs und eben auch mit dem Allradbus dann, wie ich Gäste geführt habe. Also dort hast du einfach diese riesen Gletscher, die schauen so aus wie Schildkrötenpanzer, weil sie so halb rundförmig da so über dem Hochland stehen. Also einfach unglaubliche Dimensionen.
Muss ich mal merken, das ist eine gute Beschreibung von dem. Ja. Hast du das Hochland durchquert mit dem Rad auch?
Wir sind dann von Norden aus dann reingefahren ins Hochland, haben dann Wasser mitgehabt und mit dem Radl ist gar nicht so schlecht. Also man kann es, wenn eine Furt ist, kann man das Radl über die Furt drüber tragen, wo BKWs scheitern. Also man hat das Gepäck, dann nimmt man das Radl, tragt es drüber, dann nimmt man das Gepäck und fährt wieder weiter. Und der BKW bleibt auf der anderen Seite stehen und kommt nicht weiter. Und man kann Essen mitnehmen, also mit dem Radl kannst du ganz wilde Sachen machen. Es ist uns eh dann einmal beim Bergabfahren der Rahmen gebrochen und wir haben es dann mit Leukoplast gepickt und im nächsten Ort schweißen lassen. Also es ist schon wild, es rüttelt schon richtig. Und was auch spannend ist, in Island ist ja nicht immer windstill, also es blaust oft immer von ganz hinten, schön.
Von vorne, oder?
Naja, von hinten ist es so, dass man dann sich denkt, man fährt in einen Fjord rein und man fährt mit 40 km/h mühelos, muss fast nicht treten und ist in 10 Minuten am Ende vom Fjord und dann fährt man auf der anderen Seite die Gegenrichtung raus und dann braucht man 1,5 Stunden, weil man mit 60-70 km/h Gegenwind dagegen antritt. Also das ist, manchmal ist windstill, aber die Zeiten sind kürzer, weil das geht dann schneller.
Was sagst du zum Licht im Hochland, dieser Farbwechsel, Stimmungswechsel, alle 5 Minuten ein anderes Wetter, viele Regenbogen, hast du das alles so erlebt?
Na voll. Und das Island, manche haben ja ein bisschen Angst, weil sie sagen, puh, es ist kalt, es ist nass, das Wetter ist oft schlecht. Das Wetter ist meistens nicht so lang schlecht. Also es ändert sich mehrmals am Tag. Man sagt ja, Island hat nicht nur alle Jahreszeiten in einem Tag, sondern oft in einer Stunde. Und dann hast du eben einen Regenschauer und nachher kommt die Sonne raus. Also es ist so ein ständiges Schauspiel, ständig großes Kino vom Wetter her. Ja.
Also so gerne immer Licht. Auch der ideale Test für die neue Ausrüstung.
Ja, absolut. Ja. Also Anziehen und Regenquantel, das muss wirklich hinhauen in Island, weil das braucht man garantiert. Obwohl es gibt dann auch oft, manche haben Glück und haben eine ganze Woche Sonne, aber das ist doch selten. Aber es ist auch selten, dass man sehr lange nur Regen hat.
So Christian, meine ersten 2 Wochen in Island, das war wie im Paradies. Geregnet hat es beim Landeanflug auf Keflavik, dann war 2 Wochen nur Sonne, wolkenlos.
War das der Glück gehabt, ja.
18 bis 20 Grad täglich, tagsüber, in der Nacht auch relativ warm. Und geregnet hat es wieder beim Wegfliegen. Das waren die ersten 2 Mal. Aber ich habe schon gewusst, das wird das nächste Mal nicht mehr so sein und war auch nicht mehr so. Aber es gibt oft schon einige Sonnentage der Reihe nach. Das ist schon fast jedes Jahr so.
Mir hat es dann immer gewundert, weil wir waren dann doch noch eher in der Fleecejacke und die Isländer, die reisen dann das Quantel, aber die Frauen haben kurze Röcke und kurze T-Shirts und man selber friert noch, weil die Isländer müssen ihren kurzen Sommer dann immer schnell ausleben. Da wird gleich dann quasi, schaut es aus wie in Süditalien dann plötzlich
wir waren auf sonst. Der Straße.
Genau. Ja, lustig. Wie ist denn so unterwegs? Erzähl ein bisschen so von wie läuft es denn auf von der Tour? Du sagst, man tut gemeinsam einkaufen, man isst quasi örtliches Essen. Wie läuft denn so eine Reise ab, wenn man mit dir unterwegs ist in Island?
Ja, jeder Tag ist eigentlich anders. Das ist ja das Schöne. Es wiederholt sich nichts. Die Abwechslung dort in Reykjavik. Hotel oder im Gasthaus essen meistens. Man kann zum Beispiel gut essen. Das ist so ein Geheimtipp. In der Bar im Botanischen Garten, im Glashaus im Botanischen Garten.
Okay, gleich mitschreiben. Tipp, ja. Okay, ja. Und was kriegt man da?
Ja, isländisches Essen, gute Kuchen und Kaffee ist immer wichtig, aber auch warme Essen, Nudelgerichte, Fisch.
Fisch, Vögel, Lachs.
Natürlich, Lachs, der Räucherlachs. Beim Einkaufen dann, wenn wir selber kochen im Hochland, ich bin immer der Brot und Räucherlachs. Haukarl. Hast du das einmal probiert, Christian?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das ist der Eingeleckte, oder? Der stinkt ein bisschen, ja.
Eingeleckt, wo legt man das ein? Man vergrabt, vergrabt ein Fleisch vom Haifisch. Den ganzen Frühling, also monatelang in der Erde. Und wenn er dann genug fermentiert ist, dass er weich genug ist, dann wird er verkauft in den Supermärkten auch. Und ich kaufe das immer nur, ich habe es einmal nur probiert, ich kaufe das immer für den Haldor und für die Mutigsten in der Gruppe. Und ich sage immer, das darf man nur draußen essen, auf der Terrasse von der Hütte. Und daneben muss immer der Brennewin stehen, also wieder dieser Anis-Schnaps.
Ja.
Und die Isländer machen das ja so, die essen das. Und es ist gar nicht so schlimm, wie es riecht. Aber der Nachgeschmack dann, also da muss wirklich dann schnell der Schnaps daneben stehen.
Das ist ein bisschen Attraktion, das gibt es nicht jeden Tag und es ist ein bisschen wie so ein ganz arger Stinkkäse bei uns.
Das oder machen
so.
Wir einmal für die Mutigsten. Genau. Das ist nicht das, von was wir uns ernähren, aber früher. Früher in dieser Armut, vor 100 Jahren zum Beispiel, noch vor 50 Jahren, hat das im Alltag eigentlich dazugehört. Es gibt immer noch Isländer, die das fast jeden Tag essen.
Ja, ja.
Auch die Augen zum Beispiel vom Lamperl.
Geschmackig. Aber wir kriegen ja hoffentlich auf den Touren also normales Essen. Schauffleisch gibt es viel. Für Vegetarier ist auch, glaube ich, gut. Es gibt ja gute Gewächshäuser in Island. Es gibt einheimischen Salat und Tomaten aus den Thermalgewächshäusern. Also es ist ja nicht so schlecht versorgt.
Dann an der Südküste im Gästehaus. Mit einem super dazugehörigen Restaurant, dort fahren sogar die Menschen aus Reykjavik, also die wohnen Reykjavik hin zum Abendessen, da sitzt man dann zum Abschluss ganz elegant, es gibt die Gemüsesuppe, die Fischsuppe, die ist sehr, sehr speziell und gut.
So, reden wir noch ein bisschen über die Landschaft, weil sonst schweifen wir so aus mit dem Essen, was ja natürlich immer wichtig ist. Wandern und Essen gehört zusammen und überall auf der Welt gibt es Besonderheiten und was Gutes oder auch Dinge, die interessant schmecken, wie wir gerade gehört haben. Wir waren jetzt im Süden recht viel unterwegs. Wenn man dann ein Stückchen weiter Richtung Westen fährt, dann kommt man ja zu dem größten Gletscher und dort ist ja eine einmalige Attraktion, weil der Gletscher dort so nah ans Meer kommt dann kalbt und dort Eisberge in seinem Gletschersee herum. Also für mich war das so einer der, wow, einer der schönsten Orte. Ja,
für mich auch, natürlich. Es ist jedes cool. Mal anders.
Ja, genau.
Nach der Lichtstimmung. Genau. Ja, aber nach Osten fährt man da. Das
nach Osten, entschuldige. Genau. War ich falsch.
Das ist ganz im Südosten von Island.
Falsche Himmelsrichtung.
Eigentlich ja, am nähersten an Europa ist man dort, ganz im Südosten. Aber für uns ist es meistens der am weitesten entfernteste Punkt von der Wanderreise, am weitesten entfernt von Reykjavik. Die Gletscherlagune.
Ja, ja.
Ihr so ein Gletscher, der kalt. Ja, genau, ja. Genau. Mhm. Und die Eisberge vom Gletscher, die stauen sich in dieser Gletscherlagune und fließen dann raus, gemeinsam mit den Robben sehr oft, die man dort immer antrifft, fließen dann raus ins offene Meer und je nach Jahreszeit, je nach Gletscherschmelze, kommen diese kleinen Eisberge dann an die schwarze Sandstrand, an den schwarzen Sandstrand. Und wenn dann die Sonne scheint, also bessere Fotomotive gibt es nicht, als diese weißen, dahinschmelzenden Eisberge auf diesem schwarzen Sand.
Ich kann mich erinnern, ich bin dort einfach stundenlang, es ist zwar kalt, aber man braucht eine warme Jacke, einfach dort sitzen und diesem Naturschauspiel zuschauen, die Eisberge. Manchmal kracht es dann bricht hinten, ganz hinten vom Gletscher dann ein Eisberg runter. Man kann dann mit dem Boot so herumfahren. Also es ist schon wirklich, wirklich eindrucksvoll.
Wobei, ich gehe gern zu Fuß am Ufer einfach.
Ja, einfach schauen, staunen, weg vom Lärm und von allen anderen und einfach schauen und allein mit dieser riesigen Natur sein. Genau. Das ist in Island wirklich cool.
Weg vom Besucherparkplatz und einfach so eine halbe Stunde entlang vom Seeufer. Und die Eisberge sind ja meistens direkt ganz am Ufer, die staut es dort. Also das ist auch so ein Tipp, man muss jetzt nicht so ein Boot, eine Bootstour bezahlen, zusätzlich frieren. Und man sieht es nirgends schöner als vom Ufer.
Wenn man so ein Stück
zu Fuß, wenn man wandert.
Geht, ja. Ja, es zahlt sich schon aus, immer wieder ein bisschen weg von der Autostraße, weg rein in die Natur, raus ins Hochland. Auf der Südküste, weiß ich ja, gibt es dann noch eine andere super, super tolle Wanderung, dort nach Vik, wo es so Felsen gibt.
Die Vogelfelsen.
Die Vogelfelsen, ja. Also dort war ich auch irrsinnig gern, auch in den Westmännerinseln, aber dort, die sind ein bisschen schwieriger zu erreichen, gibt es eben die Löndis, die Papageientaucher, so ein bisschen so ein Nationalsymbol und Symbol für Island, weil sie so putzig sind. Nicht? So orange Schnäbel, schwarz-weiß, ein bisschen drollig, wenn sie so herumlatschen. Und zu Tausenden findet man die dann an speziellen Orten dann im Süden auf diesen Vogelfelsen, oder?
Ich mag sie sehr gerne. Ja, bis 15. August in etwa trifft man sie praktisch immer an. Also mit jeder Wandergruppe haben wir sie noch gesehen an den Felsen. Man kommt ihnen teilweise sehr nah, also man kann sie fotografieren, oft aus 5 Meter Entfernung nur und oft in Hunderten. Große Kolonien sind dort.
Ja, es ist ein super Fotomotiv und vor allem auch einfach zum Zuschauen, wie sie so kommen und die Nester, die Jungen füttern und mit irgendwas im Schnabel drinnen dann herfliegen, da kann man einfach lang zuschauen.
Aber auch am besten nicht unten vom Strand, sondern wirklich auf diese Vogelklippen hinaufgehen, also am besten eine Wanderung. Zu Fuß kommt man zu den schönsten Plätzen, wie immer.
Ja, wobei man muss ein bisschen aufpassen, da eine Warnung, weil die Papageientaucher bauen ja dann oft auch ganz oben so Höhlen rein, man soll nicht zu weit rausgehen quasi, weil das ist dann oft unterminiert, sind Höhlen. Also bitte unbedingt, wer dann dorthin kommt und wandert, erstens einmal sozusagen die Vögel nicht stören und zweitens halt doch Abstand, weil da geht es ordentlich runter.
Am ausgetretenen Weg bleiben.
Ja, richtig. Unbedingt. Und halt Abstand wahren.
Ist auch für die Natur gut, für die Blumen, die auch dort wachsen, das Gras. Genau. Island ist ja da was Besonderes, weil die Vegetationszeit so kurz ist. Vor allem im Hochland ist es schon wichtig, mit dem Auto nur auf der Piste bleiben, zu Fuß nur auf dem Wanderweg bleiben. Das ist schon, auch die Österreicher sind es nicht gewöhnt, in Österreich einmal ein Pausenplatzl neben dem Wanderweg. Das darf man im isländischen Hochland nicht machen, weil das Moos dort braucht zum Beispiel, wenn es einmal niedergetreten ist, Jahrzehnte, um wieder zu wachsen.
Gut, dass du das sagst, auch so Abstiege, den Vulkan hinunter, wenn das einfach tausende Leute machen und die Schotterhalden runtergehen, wird das einfach zerstört. Und das, wir sollen, in Island muss man ein bisschen strenger sein. Oft sagt man, hinterlasse nur Spuren. Aber in Island sind auch die Spuren so, dass sie oft jahrelang brauchen. Also irgendwas wegschmeißen, einen Apfel oder so. Die Schalen brauchen Monate, wenn nicht Jahre, weil das Klima so kalt ist und es verrottet ja nichts.
Und die Saison los, so kurz, die Wachstumssaison so kurz. Ein Nationalpark Ranger, da waren wir im Lucky-Gebiet, ein Teil vom Vatnajökull-Nationalpark.
Wo ist das ungefähr?
Nur das ist im Südosten, aber gehört schon zum Hochland. Mhm. Also nur mit einer Hochlandpiste erreichbar mit unserem Bus.
Ah, da gibt es diesen Vulkan, die Lucky-Spalte, oder?
So genau, mit ganz vielen kleinen Kratern an dieser Spalte. Mhm. Ende 18. Jahrhunderts, die größte vulkanische Eruption in unserer näheren Geschichte der Menschheit. Viele Historiker gehen davon aus, dass es einer der Gründe der Französischen Revolution war, weil es einen sehr kalten Winter in ganz Europa gab mit Erntemängel, Hungersnöten, nachweisbar bis China diese Vulkanasche. Und dort zu stehen und diese massenweise Destruktion mitzuerleben, ist absolut beeindruckend. Ja. Aber dort ist auch die Natur am empfindlichsten und der Nationalpark Ranger hat uns einmal gezeigt, ein Vulkankrater, moosbewachsen, Spuren, sieht aus wie gestern. Mhm. Er sagte, vor 30 Jahren.
Wahnsinn, okay. Ja, also da merkt man erstens einmal, wie alles zusammenhängt. Wenn in Island ein Vulkan mächtig ausbricht, dann gibt es in Europa monatelang schlechtes Wetter und Vegetationsmangel, Lichtmangel. Und wenn man in Island irgendwo herumlatscht, dann hat man jahrzehntelang Spuren hinterlassen. Also das ist schon, muss man drüber nachdenken, ja. Mhm.
Immer besser dem Land mehr geben, als wegzunehmen oder kaputt zu machen, wenn man als Besucher dort ist.
Das einfach genießen, was es gibt und da gibt es einfach so viel zu staunen und zu schauen, auch wenn man auf dem ausgeschilderten und markierten Weg bleibt. Unsere Gäste oder auch unsere Hörerinnen fragen sich so sicher, weil wir wollen ja Tipps geben. Wir haben schon gesagt, gut essen kann man beim Museumscafé in Reykjavik.
Im Botanischen Garten.
Genau.
Du hast das ja notiert, Christian.
Ja, genau. Ich habe schon aufgeschrieben, dass ich nächstes Mal hinkomme. Was kann man noch für Tipps geben? Es gibt so die Frage, was ist denn die beste Reisezeit für Island? Das ist, sagen wir mal, kommt ein bisschen drauf an, was man will. Zum Wandern ist natürlich sicher eine Zeit, wo man dann ins Hochland rein kann.
Ja, das Hochland, das geht nur ab Mitte Juli bis Ende August mit Papageientaucher an der Südküste. Da muss man Mitte August schon fertig sein, wenn man das alles, von dem wir gesprochen haben, erleben will. Mhm. Aber ansonsten, wenn man die Ringstraße macht, am Asphalt bleibt, würde ich lieber im Juni schon fahren oder im September erst, weil einfach weniger los ist, weniger Menschen. Man muss nicht immer in den Hochsommer, im Hochsommer dort sein, wenn man nicht ins Hochland will.
Mhm. Ja, sie sind ja auch beliebt jetzt Reisen im Winter, allerdings da muss man sich schon drauf vorbereiten, dass nur wenige Stunden am Tag hell ist. Da ist wirklich viel, viel Dunkelheit.
Vielleicht besser im März, wenn schon der Tag und die Nacht gleich lang sind, aber immer noch Polarlichter zum Sehen sind. Das ist gut wieder.
Ja. Als Tipp für unsere Hörer, wir haben ja schon gesagt, es gibt im Botanischen Garten gibt's ein gutes Essen, das habe ich mir schon notiert für meine nächste Islandreise. Red mal ein bisschen über die Ausrüstung, Andreas. Wir haben schon gesagt, in Island kann die Temperatur sehr kühl sein und es kann auch sehr nass sein. Das heißt, man braucht ein wirklich gutes Regengewand. Wir sind ja gerade in Sizilien unterwegs, da hat es jetzt gestern eine Stunde geregnet, da reicht Gore-Tex-Jacken und dann ist wieder aus und die Hosen trocknet wieder. In Island braucht man unbedingt eine Regenhose und oft Leute haben auch Gamaschen an, damit das Wasser dann nicht unten in die Schuhe eindringt. Was braucht man denn noch so?
Was Positives, eine Badehose, Badeanzug.
Ah, das denkt man gar nicht so, gell? Weil es immer wieder was zum Baden gibt in den heißen Quellen. Ja?
Fast täglich bei den Wanderungen. Mhm. Also Island ist auch Badeland. Und vielleicht besser nicht die neueste, weißeste Badehose, Badeanzug.
Genau. Ich glaube, auch beim Schmuck muss man aufpassen, oder? Der Silberschmuck wird dann ganz dunkel.
Nicht mit reinnehmen, genau.
Ja, genau. Ja, und einfach, ich glaube, Zwiebelprinzip ist in der ganzen Welt gut und schon eher wärmere Sachen. Eine Haube, ein Hüttenschlafsack auch für die Quartiere dann.
Ja, ein dünner Hüttenschlafsack reicht da vollkommen. Wir haben einen Ofen drinnen, also das ist wirklich nur wenn man dann ausschalten, den Ofen um Mitternacht in den Morgenstunden, ist schon gut, wenn man einen dünnen Hüttenschlafsack mit hat.
Ja, und die warme, das warme Gewand ist auch gut, wenn man irgendwo sitzt, eben beim Jelkul-Salon, Gletscher, See, dass man einfach draußen gut sitzen kann und die, die Natur genießen kann, wenn es auch mal ein bisschen windig ist, oder?
Mir ist wichtiger der Schutz vor dem Wind, vor Wind und Regen.
Jetzt haben wir einige Gegenden von Island schon kennengelernt. Da gibt es ja noch viel, viel mehr. Du bist ja heuer wieder in Island unterwegs mit unseren Gruppen,
ja, aber allein. Wie jedes Jahr, ja. Ja, alleine zwischen den Gruppen, da schaue ich mir immer wieder was Neues auch gerne an. Dieses Mal mit meiner Frau bin ich unterwegs in den Westfjorden. Die Westfjorden sind ja dieser Teil Islands abseits von der Ringstraße.
Ja,
eigentlich genau. Eine Reise wert. Wir sind eine ganze Woche dort. Ganz im Nordwesten. Es sind so diese, wie die Fingerschauen sind in die Landschaft Richtung Grönland rüber.
Ja, ich kenne es auch, ich war mit meinem Bruder mal dort unterwegs eine Woche. Ja.
Und ist es für dich auch so, dass es am meisten an Grönland erinnert dort? So in Grönland, diese Richtung
Grönland, sehr wenig Tourismus, Fischer, also ein sehr ursprüngliches Island. Also war wirklich cool, dorthin zu kommen. Ja.
Berge heißt ja Quellen, Klippen, Vogelklippen.
Es gibt auch vorgelagerte Inseln, die Westmänner-Inseln.
Wo, meine Lieblingskleinen Inseln. Also das ist wirklich was Beeindruckendes.
Ja, ich war ja auch schon mit meinem Bruder, ja.
Da gibt es übrigens die größten, weltweit die größten Papageientaucherkolonien.
Ja, nein, ist total beeindruckend.
Und die Insel kann man, wenn man lang Zeit hat, das sind glaube ich knapp 30 Kilometer, einen Tag auf einem Wanderweg umrunden. Das macht auch keiner, das ist auch ein Geheimtipp. Wenn man dort ist, würde ich sagen, mindestens 2 oder 3 Nächte übernachten. Auf der kleinen Insel.
Da merkt man, Island ist ja nicht nur eine Reise, sondern mehrere wert. Wenn man noch nicht dort war, ich würde sagen, unbedingt hinfahren. Ich möchte so am Ende unseres Gespräches das jetzt ein bisschen zusammenfassen. Also Island braucht schon eine gute Ausrüstung, hat aber mehrere Jahreszeiten oft innerhalb von einer Stunde. Das heißt, das Wetter wechselt sehr häufig von feucht, windig bis zu sehr schön sonnig. Der Andreas hat es auch schon viele, viele Tage nur strahlend schön erlebt. Das ist ein Glück, das kann öfters im Sommer passieren, muss aber nicht. Gleich bei Reykjavik gibt es die derzeit aktivste Vulkanzone der Insel, wo man wirklich viel sehen kann, wo quasi immer wieder Lava neu entsteht, wo es südlich auch die blaue Lagune gibt, die ein bisschen touristisch ist. Andreas sagt, lieber ins städtische Bad gehen, weil da lernt man das isländische Leben besser kennen. Überhaupt gibt es fast in jedem mittelgroßen Ort in Island Möglichkeiten zum Baden und nicht nur in Orten, sondern auch wie in Landmannalaugar, im Bad der Landmänner, mitten in den bunten Bergen, dann heiße Quellen, wo man heiße und kältere Ströme dann so zusammenmischt und sich seine eigene Temperatur einstellen kann bei diesen Naturquellen. Es gibt riesige Gletscher und unsere Empfehlung ist es, dass man unbedingt ins Hochland reinfährt, wenn man wandern will, weil dort ist quasi Island und die Natur so ursprünglich und so mächtig. Gibt es von dir noch irgendeinen Tipp so am Ende?
Vielleicht, wer doch den Norden sehen will, Akureyri ist die zweite isländische Hauptstadt.
Ja.
Die hat 15.000 Einwohner, aber diese Nordmetropole kann man schon sagen dazu, mit wunderschönen botanischen Garten auch. Und Akureyri ist schon ein super Platz, um zum Beispiel eine Woche zu bleiben und Wanderungen und Touren zu machen. Also der Norden ist wieder was Eigenes, ist auch ein eigenes Wandergebiet.
Eigenes Herdobreid, gibt es einen riesigen alten Vulkan, den wir bestiegen sind, den man aber nicht so empfehlen kann, weil es dort ziemlich steinschlaggefährdet ist. Wir sind als junge Studenten dort schon raufgegangen. Es war dann den Tag über, haben wir eine Gruppe betreut und man kann dann die ganze Nacht, das war Mitte Juli, und wir haben dann die ganze Nacht eine Bergtour gemacht und in der Früh waren wir wieder zurück bei unserer Gruppe und haben dann unseren Reiseleiter und mein Bruder war Kochjob weitergemacht. Also man kann in der Nacht bergsteigen, muss aber ein bisschen aufpassen dann ab und zu im Hochland von Island.
Und man diskutiert dann oft in der Nacht, ist das der Sonnenaufgang schon oder noch der Sonnenuntergang?
Ja.
Das weiß man oft nicht so genau.
Genau. Nein, das Licht haben wir eh schon gesagt. Und diese herrlichen Landschafts- und die Einsamkeit, glaube ich, ist in Island. Es ist so ganz anders als eigentlich alles, was man kennt in Island, oder?
Das würde ich unterstreichen, das ist die beste Zusammenfassung. Eigentlich ganz anders als alle anderen europäischen Länder, was die Landschaft betrifft.
Ja, du, danke Andreas, dass wir da plaudern haben können. Ich hoffe, dass dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, unser Geplauder auch interessiert hat, dass wir ein bisschen so eine Stimmung von diesen gewaltigen Landschaften in Island vermitteln haben können mit unserem Gespräch. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich irrsinnig über eine positive Bewertung. Man kann auch den Podcast abonnieren, weil dann versäumst du die nächste Folge nicht. Und ich freue mich auch irrsinnig, wenn du uns eine Nachricht schickst unter podcast@weltweitwandern.com mit Themenvorschlägen, Feedback. Es soll ja nicht nur Einwegkommunikation sein, sondern ein Austausch. Ansonsten recht herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dein Christian Lade.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.